Hereinspaziert zu einer ganz speziellen Crossover-Episode. Heute trifft nämlich GT Talk Insert Moin und dazu begrüße ich ganz herzlich den Daniel. Grüß dich.
Hallo Michi und ich sage natürlich auch für die jetzt per nur Audio-Podcast zugeschalteten Gäste, weil die Folge dann auch bei uns bei Insert Moin als reine Audio-Folge läuft, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und ich bin der Daniel, so wie ich normalerweise meine Gäste begrüßen würde.
Habe ich gar nicht. Ich baue unsere Zuschauer begrüßt, aber hallo, so kennt ihr mich ja. Ja, wir wollen heute über das hier sprechen, das Buch Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier. Wir haben es sogar beide offenbar gekauft, also zwei haben wir dem schon mal abgenommen. Ein Buch, in dem es über Spieleentwicklung geht. Was für eine Erwartungshaltung bist du denn an dieses Buch rangegangen? Hattest du vorher irgendwie dem sein Werk schon so verfolgt? Oder bist du da eher so draufgestoßen worden?
Ja und nein. Also ich kenne natürlich den Jason Schreier als Autor bei Kotaku. Oder Kotaku, wie ein guter Freund von uns, der Yassi, ihn sagen würde. Der ist nämlich Ruhrpottler und da sagt er Kotaku. Ich spreche es aber eher Kotaku aus, weil es ja von dem japanischen Fandom kommt. Und daher kannte ich den natürlich. Aber ich wusste nicht, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und was total witzig war, es wurde tatsächlich innerhalb von einer Woche so 4 bis 5 Mal vorgeschlagen, weil wir bei Insert Moin ja öfter auch mal ein Buch vorstellen. Und da wissen die Leute halt einfach, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige. Und deswegen wurde im Discord über Twitter das vorgeschlagen. Dann hast du auch nochmal auf Twitter geschrieben, hey, das ist echt ein cooles, interessantes Buch. Und deswegen habe ich mir da eigentlich gar keine weiteren Gedanken mehr gemacht, sondern habe mir gedacht, alles klar, das muss her. Wenn das so viele Leute sich wünschen oder beziehungsweise wenn du das auch empfehlst, dann muss da was dran sein. Und dann habe ich mir das geholt, ohne mich im Detail dann eigentlich nochmal genau damit zu beschäftigen, was da drin steht. Ich wusste halt nur, dass es um die Spieleentwicklung geht.
Was mich halt auf dieses Buch gebracht hat, ist die unglaubliche Neugier, was bei der Entwicklung von Destiny 1 passiert ist. Weil das war ja damals ein Spiel, was mit Riesenhype angekündigt wurde und dann zur Veröffentlichung die meisten Leute so ein bisschen enttäuscht hat. Und dann hat es schon so angefangen, haben die Gerüchte schon angefangen so rauszusuppen. Oh, eine schwierige Entwicklungsphase, ein Skandal jagt den nächsten. Und ich habe mir immer gewünscht, boah, wie geil wäre das denn, mal wirklich diese gesamte Entwicklungsgeschichte von den Leuten, die dabei waren, zu lesen. Und das ist eben auch ein Kapitel in diesem Buch, diese ganze Destiny-Geschichte. Aber ich finde, es ist nicht mal das spannendste aller Kapitel. Aber ich bin generell jemand, der in den letzten Jahren viel größeres Interesse daran gefunden hat, wie solche Spiele entwickelt werden, als das eigentliche Spiel am Ende zu spielen. Also es ist nicht bei jedem Spiel so, aber es gibt ganz viele Spiele, wo ich sagen würde, da ist die Entwicklungsgeschichte eigentlich interessanter als das Spiel, was am Ende dabei rausgekommen ist.
Und das ist ja auch so ein bisschen die allgemeine Kernthese des ganzen Buchs, oder eine These ist es eigentlich nicht, weil er ja dann schon echt viele Beispiele dafür findet. Und zwar habe ich mir da sogar, weil man sieht bei mir, ich habe das natürlich wissenschaftlich durchgearbeitet, das sehen jetzt die Podcast-Hörer natürlich nicht, aber ich habe da lauter kleine Zettel drin zu wichtigen Stellen, die ich sehr interessant fand. Und eine Stelle, die sehr interessant ist und die auch so ein bisschen den Ton für das ganze Buch vorgibt, ist, dass er Inspiration für das Buch hatte bei einem Treffen mit einem Entwickler, der gerade ein großes AAA-Game fertiggestellt hat. Und er sagt nicht, wer das ist. Also man kann da nicht irgendwie nachvollziehen, was für ein Spiel das ist. Aber das ist wohl ein Freund oder Bekannter von ihm. Mit dem hat er sich dann irgendwie abends auf ein paar Drinks getroffen. Und darauf erzählt er ihm, wie schlimm im Prinzip diese letzte Crunch-Phase war und wie fertig er ist, weil er irgendwie monatelang 100 Stunden Arbeitswochen hinter sich hat und jetzt froh ist, dass das Spiel erstmal fertig ist, aber auch erstmal wirklich abgearbeitet ist und abgespannt. Und dann sagt der Schreier, ja Mensch, sounds like a miracle that this game was even made. Also so nach dem Motto, es ist ja ein Wunder, dass das Spiel überhaupt irgendwie fertig geworden ist, wenn das so schlimm war am Ende und so viele Probleme hatte. Und dann antwortet der ihm, Jason, it's a miracle that any game gets even made. Und das ist so eine irgendwie interessante Geschichte, weil man ja eigentlich, auch du als Spieler und natürlich auch in deiner Rolle als Journalist und so, ja eigentlich im Prinzip nur die Happy Ends bekommst. Also du kriegst ja nur die Spiele, die fertig geworden sind und die guten Geschichten, wo es eben gut ausgegangen ist oder beziehungsweise wo du halt einfach das fertige Produkt siehst und man hat selten halt einen Einblick in die Entwicklung und in die ich nenne es jetzt mal absichtlich, Entwicklungshölle, wie es halt wirklich war. Dann.
Das Interessante daran ist, also das Buch beschreibt ja Spiele aus allen Größenordnungen. Also da sind sowohl kleinere Indie-Produktionen dabei, wie zum Beispiel jetzt ein Stardew Valley, was nur ein Typ gemacht hat, was natürlich eine ganz andere Art von Geschichte ist als irgend sowas wie ein Destiny, was von so einem Riesenspiel gemacht. Aber man sieht eben, es sind bei allen so Parallelen da. Es ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist einfach so dieser ganze menschliche Aspekt, dass es halt einfach, das wird nicht von Robotern gemacht, sondern das wird von Menschen gemacht, die zusammenkommen oder vielleicht auch nur einzelne Menschen, die da irgendwie eine Idee haben und da wollen sie hin. Und es ist so spannend eben zu lesen, wie wahrscheinlich es war, dass dieses Projekt an x unterschiedlichen Punkten in der Entwicklung völlig gegen die Wand gefahren wird und wie es aber dann doch immer noch gerade so nochmal die Kurve kriegt. Und das hat mich wirklich, also es war für mich ein Page-Turner. Ich habe das verschlungen wie nochmal was. Und auch zu Spielen, die mich jetzt eher nicht so interessiert hätten, also zum Beispiel Halo Wars. Die Entwicklungsgeschichte von Halo Wars ist mega spannend, obwohl mich das Spiel an sich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt über die Sachen im Detail sprechen sollten. Ich will den Leuten ja auch nicht da irgendwie die spannenden Twists vorwegnehmen. Was meinst du denn? Sollten wir denn so Beispiele nennen?
Wir sollten sie vielleicht nicht en Detail dann ausformulieren, damit man schon noch auch eine kleine Überraschung erleben kann, wenn man das Buch dann selber liest. Die Beispiele, also es ist ja so witzig, weil man bei manchen Sachen ja schon auch weiß, wie es ausgeht. Also du weißt ja, dass dann zum Beispiel ein Uncharted 4 irgendwie fertig geworden sein muss, weil es gibt es ja heute. Und trotzdem liest sich diese Geschichte für Uncharted 4 als Kapitel wie so ein kleiner Mini-Thriller, wo man halt wirklich teilweise umblättert und sich denkt, oh Gott, hoffentlich funktioniert das noch. Und das ist auch so erschreckend irgendwie, weil man halt denkt, ja, Naughty Dog, ey, so ein erfahrenes Studio, die haben Jahrzehnte der Erfahrung in der Spieleentwicklung und die haben 3 Uncharted-Spiele schon gemacht, also ein Uncharted 4 werden die ja wohl aus dem Ärmel schütteln. Und dann liest du das, was die für massive Probleme hatten und dass das Projekt einfach mehrfach davor stand, zu scheitern. Obwohl da ein erfahrenes Studio, potenter Geldgeber mit Sony, also wo man auch nicht sagt, okay, da war die Gefahr, dass einfach die Kohle ausgeht und dann scheitert das Projekt halt da dran, sondern Sony hat natürlich tiefe Taschen, um so ein Prestigeprojekt wie Uncharted auch länger dann irgendwie durchzupampern. Und dass selbst das Probleme hat, war schon für mich eine erschreckende Erkenntnis, dass offenbar tatsächlich, wie er das auch in dem Intro formuliert mit diesem Satz, it's a miracle that any game gets made, dass Probleme einfach mannigfältigster Art in der Entwicklung auftreten können und deswegen jedes Projekt früher oder später auch an irgendwelche Grenzen stößt und dass das irgendwie in der Spielentwicklung scheinbar was völlig Normales ist, dass jedes Projekt irgendwann so einen Roadblock trifft und den gibt's halt meistens und man kann ihn dann leider halt oft nur durch fiese Crunch-Time zerschlagen, weil die Leute halt dann wirklich ackern müssen, damit sie irgendwie weiterkommen, um dann diesen ja festgefahrenen Moment dann irgendwie durchbrechen zu können.
Das ist ja leider die traurige Erkenntnis daraus, aber deswegen würde ich dieses Buch auch so vielen spieleinteressierten Menschen ans Herz legen, eben um auch mal über all diese Missstände zu lesen und vor allem auch, wie du schon gesagt hast, bei so einem großen Studio wie Naughty Dog, wo man jetzt denkt, am Ende sieht man halt das fertige Spiel und denkt, ach, das sind alles solche Profis, das läuft alles wie geschmiert. Aber das eben auch da, bei denen ist es ja, das wird ja, glaube ich, auch im Buch erwähnt, bei denen ist ja diese Crunch, und ich glaube, einige Leute wissen das gar nicht, also Crunch bedeutet einfach eine Phase von extremem erhöhten Arbeitsaufkommen, was idealerweise so in dem der Schlusssprint zur Fertigstellung des Spiels sein soll. In den letzten Jahren muss diese Phase aber wohl immer länger geworden sein, also dass eigentlich große Teile der Entwicklung nur unter extremen Bedingungen stattfinden. Und bei Naughty Dog ist es eben so, das wird im Buch zumindest von mehreren Leuten so ausgedrückt, da ist es eben wie so eine Art, wie sagt man, Badge of Honor, also eine Ehre, wenn man auserwählt wird, länger zu arbeiten. Und es ist auch so ein bisschen so ein Druck, einfach so ein Gruppenzwang. Wenn jetzt alle irgendwie bis um 23 Uhr weiterarbeiten, dann kann ich jetzt nicht um 19 Uhr nach Hause gehen, sondern ich arbeite halt auch noch weiter und baue halt dann nochmal eine geilere Animation ein, die zwar niemand sehen wird, aber ich habe sie halt wenigstens eingebaut. Und dass das eben durch die Bank in allen unterschiedlichen Studios sowas von normal geworden ist. Und ich meine, ich spreche jetzt nicht davon, dass die Leute halt dann ein bisschen weniger Zeit zum Fernsehen haben oder vielleicht im Fußballverein nicht so mitspielen können, sondern da geht es ja dann in Einzelfällen wirklich darum, dass diese Leute halt völlig aufgearbeitet werden. Also die dann auch nicht mehr zu gebrauchen sind, um in dieser Industrie weiterzuarbeiten, weil sie einfach komplett ausgebrannt sind. Und das war halt schon erschreckend, also in wie vielen Studios das zur Normalität dazugehört.
Also es geht da halt auch wirklich, wie du sagst, nicht um, ja, da mache ich heute mal irgendwie 2 Stunden länger in der Arbeit, damit das Projekt noch fertig wird und dann komme ich aber morgen erst auch um 10, sondern es geht da halt wirklich darum, dass die Leute halt teilweise irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten, dann irgendwie 4 Stunden kurz unterm Schreibtisch ein bisschen powernappen, wie man so schön sagt, und dann halt wirklich da wochenlang, teilweise monatelang sich selber ausbeuten und dann gehen halt auch wirklich irgendwie Familien zu Bruch, weil irgendwie Ehefrauen oder Ehemänner oder sonst was das nicht mitmachen. Man kann halt meistens noch hoffen, dass es vielleicht keine Kinder gibt, die darunter leiden. Und das ist schon irgendwie so eine ganz fiese, ein ganz fieser Kontrast zu dieser bunten Bonbon-Welt, die man halt sonst auf so einer E3 präsentiert bekommt. Wo alles so, hey, wir sind alle Gamers, alles super, alles happy, Spiele machen so viel Spaß und alles gute Laune. Und weil man sieht halt tatsächlich nur die Fassade. Das ist natürlich auch gewollt. Man soll ja auch nur quasi der Konsument sein, der dann das Endprodukt konsumiert. Und man soll ja gar nicht dann irgendwie hinter die grausigen Kulissen blicken können. Das ist ja irgendwie in den meisten Branchen oder Industrien so, dass du halt nicht sehen sollst, dass das irgendwie Kinder in Afrika geschürft haben, die Rohstoffe, ja, damit du dann dein neues Handy in der Hand halten kannst. Und das ist jetzt halt in der Games-Branche eher weniger Kinderarbeit, hoffentlich meistens, sondern tatsächlich halt eher, dass sich da halt die Leute dann selber dran ausbeuten. Da geht's halt eher darum, dass lange Arbeitsstunden gefahren werden. Und das war schon teilweise sehr erschreckend, aber trotzdem finde ich, ist das Buch jetzt nicht so ganz schlimm, dass man jetzt irgendwie sagt, boah, ich will jetzt nie wieder ein Spiel anfassen, weil er schafft es dann trotzdem, das Ganze irgendwie nochmal auf eine positive Note rauszubringen dann.
Gerade wo du das nochmal mit der E3 angesprochen hast, das ist ja dann auch so diese Fallhöhe einfach. Bisher, wenn du halt einfach nur so als unbelesener Zuschauer so eine E3-Pressekonferenz siehst, dann hast du wahrscheinlich eher den Eindruck, die sind jetzt so fake-freundlich und so fake-happy. Also, dass das alles irgendwie so aufgesetzt ist und die so aufgesetzt stolz auf die Arbeit sind. Aber wenn man dann eben liest, durch was für eine Hölle die gehen mussten, um diese jetzt 10 Minuten E3-Demo rechtzeitig fertig zu kriegen und dann funktioniert es und am Ende jubeln auch noch alle, das ist für die natürlich das absolute Himmelerlebnis. Und das hat mir auch ein bisschen geholfen, Sachen aus einer ein bisschen anderen Warte auch zu sehen. Also was das eben für ein unglaubliches Erfolgserlebnis sein kann, wenn du das Gespräch der E3 bist, wenn bis eine Woche vor der E3 nicht mal sicher war, ob es dein Studio nach der E3 noch geben wird. Und das ist nämlich auch was. Und was an diesem Buch auch so spannend ist, zum einen rückt es Ereignisse, die jetzt in der Vergangenheit passiert sind, in ein anderes Licht, weil man halt plötzlich Insiderwissen über bestimmte Vorgänge hat. Zum anderen versteht man aber auch Dinge, die erst nach der Veröffentlichung von diesem Buch passiert sind, viel besser. Jetzt zum Beispiel dieser ganze Fall mit EA schließt Visceral und so. Wenn man eben weiß, was die Leidensgeschichte, weil eben viele von den Leuten, die jetzt bei Visceral sind, sind einige eben auch bei anderen Studios vorher untergekommen und um die geht's in dem Buch. Das macht die Sache halt dann nochmal bitterer. Aber auf der anderen Seite eben auch wieder schöner, wenn man dann weiß, wie Leute, die halt so schwer gearbeitet haben, dann doch irgendwie zum Erfolg und zum Weltruhm kommen.
Ja, ich finde es aber tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen meine Kritik an dem Buch, auf jedes veröffentlichte Spiel kommen ungefähr 10 eingestellte Projekte, sagt er. Also das heißt, die Sachen, die wir sehen, die im Handel stehen oder die auf Steam zu finden sind, sind halt wirklich nur die paar Leuchtturmdinger, die es halt geschafft haben. Und in diesem brutalen Grind haben es halt dann irgendwie 9 andere Projekte oder 10 andere Projekte nicht geschafft. Und das sind ja eigentlich auch die spannenden. Und es gibt sogar im Buch ein Kapitel, nämlich über das Star Wars 1313. Und das ist halt aber leider nur ein Beispiel für so ein gescheitertes Projekt. Und das finde ich aber fast mit die interessanteste Geschichte. Die anderen sind auch interessant, aber da geht es halt dann doch irgendwie immer gut aus. Und
Sie sprechen dann die gescheiterten Projekte immer nur so am Rand an. Da werden schon auch, also Projekte zum Beispiel, ich glaube, es war von, Fallout New Vegas Entwickler sind.
Obsidian.
Obsidian, dieses für Xbox, dieses komische Monsterprojekt, was da dieses Xbox One Leuchtturmprojekt hätte sein sollen. Das wird eben auch so am Rand angesprochen, dann freut man sich, davon habe ich ja noch nie was gehört, das ist ja toll, aber ich gebe dir recht, es wäre interessanter, wenn da noch mehr drin gewesen wäre von diesen gescheiterten Spielen.
Ja, also weil das sind natürlich dann wirklich die spannenden Krimi-Geschichten, weil die kennt man halt dann nicht und das ist aber zugegebenermaßen auch natürlich viel schwerer zu recherchieren, weil da sind dann halt teilweise einfach die Firmen weg und dann kannst du halt nicht mehr rausfinden, wer arbeitet jetzt wo, weil die Leute sich halt in alle vier Winde verstreut haben und das dann nochmal nachzurecherchieren und da ranzukommen, das ist natürlich deutlich schwerer, aber das wäre halt einfach noch interessanter gewesen, weil gerade bei dem Star Wars 1313 fand ich es halt total interessant im Buch dann auch mal zu lesen, wie die im Prinzip eigentlich so unter diese ganze Disney-Übernahmeräder geraten sind und auf einmal war dann irgendwie, ja, LucasArts ist jetzt irgendwie mit Lucasfilm mitverkauft worden an Disney, aber Disney hat kein Interesse mehr, die wollen nur Filme machen und deswegen schade, eigentlich cooles Projekt, aber könnt jetzt alle nach Hause gehen und trotzdem muss man aber sagen, es ist schon sensationell, was er für einen Zugang hat. Also gerade in der Games-Branche, die ja so notorisch geheimniskrämerisch ist und du auch selbst als Journalist ganz, ganz große Probleme hast, da irgendwie mal mit jemandem zu reden oder irgendwie mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, weil du halt wirklich immer nur so die Sahnestückchen in der Frontfassade, die klassischen böhmischen Dörfer siehst, halt mit den Fassaden, die vorne schön sind, aber du kriegst nie einen Blick dahinter. Dass er es geschafft hat, so viele Leute einfach auch, wie der Amerikaner sagt, on the record zu bekommen, die dann auch einfach mal wirklich knallhart und schonungslos auch mit sich selber dann ins Gericht gehen und auch dann einfach da vom Leder lassen und Einblicke geben, warum teilweise auch Projekte dann einfach irgendwie gescheitert sind oder wo sie dann Probleme hatten. Und das macht das Buch schon in der Form zumindest sehr einmalig, finde ich.
Gebe ich dir recht. Es gibt ein Kapitel, das mich sehr enttäuscht hat und das war die Geschichte zu Witcher 3. Weil ich bei allen anderen Kapiteln, also bei allen anderen Entwicklungsgeschichten, immer das Gefühl hatte, es war immer ein entbehrungsreicher Kampf. Die mussten alles geben, und vielleicht hat es mal nicht geklappt, aber die sind alle irgendwie voll dabei gewesen und es gab Rückschläge und es gab dies und das. Und ich kann jetzt nicht bei allem aus dem Gedächtnis genau die Rückschläge wieder rezitieren, aber ich hatte den Eindruck, den ich nach dem Lesen von diesem Witcher 3 Kapitel hatte, ist, das ging alles zu smooth. Also in der Witcher 3 Geschichte, da kommt nie dieses große Problem. Das hat alles immer geklappt und alles hat hervorragend funktioniert und an alles haben sie im Vorfeld gedacht. Und ich will denen nicht unterstellen, dass sie den da angelogen hätten oder so, aber ich glaube das halt einfach nicht, dass bei einem Spiel von so einer Größenordnung, dass es da nicht auch mega Ärger und Probleme und Schwierigkeiten gab. Das wirkte halt einfach nur so im Kontrast, so auf der ganzen Welt werden Spiele so gemacht und es ist überall schwer und schlimm, aber bei Witcher hat alles geklappt.
Ja, doch, kann ich nachvollziehen, die Kritik, weil tatsächlich ja auch nach Erscheinen des Buches jetzt auch Gerüchte darüber kursieren, dass es halt da doch nicht alles so rosig ist und dass die Arbeitsbedingungen halt auch bei CD Projekt nicht immer die allerbesten sind, dass Leute da halt eben auch berichtet haben über krasse Arbeitszeiten oder teilweise so, wie sagt man da, Bullying am Arbeitsplatz und das halt natürlich, klar, ich will es auch manchmal Leuten gar nicht verdenken, dass du halt irgendwann, wenn du die ganze Woche jeden Tag irgendwie 20 Stunden arbeitest, dass du dann halt irgendwann einfach nervlich auf dem Zahnfleisch gehst und dich dann halt auch die kleinste Sache aufregt, wenn der, keine Ahnung, Tischnachbar wieder zu laut Musik hört, was dich halt sonst eher nicht stört und du dann auf einmal da auf die Decke gehst, weil du halt einfach übermüdet und überarbeitet bist. Also das sind ja eigentlich nur dann quasi Symptome des Ganzen und nicht unbedingt die ganzen Auslöser, sondern es ist ja wirklich dann eigentlich nur eine Konsequenz dieser Überarbeitung. Und aber klar, da klingt es halt dann doch ein bisschen zu gut. Also man denkt dann immer so, hey, ja, Witcher, machen die halt jetzt mal und dann kommt halt so das beste Rollenspiel aller Zeiten raus, so ungefähr, und ist ja super gelaufen und dann kommt halt auch die berühmte Geschichte mit, dass das Obama dann überreicht wurde vom Tusk, dem polnischen Präsidenten damals, ja. Der das dann irgendwie Obama als quasi Gastgeschenk gegeben hat schaut mal, was die polnische IT-Wirtschaft produzieren kann, und das ist dann schon alles. Das ist, glaube ich, irgendwie so mit das Letzte. Und da hat er vielleicht einfach auch irgendwie ein Projekt gesucht, wo es dann nochmal auf eine positive Note rausgeht. Ja,
kann gut sein.
Überleg, hat es denn dein, Entschuldigung, wenn ich dann dir ins Wort falle, aber hat es denn dein, ich sag jetzt mal, dein Blick auf Games verändert? Also siehst du jetzt Games mit anderen Augen? Testest du sie vielleicht auch anders? Rezensierst du sie anders? Also hat das Buch dich auch in deiner Form, wie du Games konsumierst, beeinflusst?
Ich würde jetzt sagen, dass es bei mir dieser Moment schon vorher gekommen ist. Mhm. Also dass ich insgesamt, ich habe spätestens Anfang dieses Jahres massiv recherchiert für so eine Videodokumentation, wo es einfach um die Geschichten von Publishern ging. Und das ist eben auch Anekdoten, Interviews und Sachen durchgeforstet, einfach um so wie die großen Konsolenhersteller, wie die ihre Spielesparten aus der Wiege gehoben haben. Und man kriegt dadurch einfach einen anderen Blick auf das, wenn man halt die Menschen hinter dieser Marke sieht. Und es ist halt nicht mehr nur die gesichtslosen Firmenhonchos, sondern da sind halt Leute, die das wirklich auch aus Leidenschaft machen. Ich will nicht sagen, dass es in diesen Firmen nicht auch irgendwelche arroganten Arschis gibt, die halt nur aufs Geld aus sind. Und natürlich solltest du ja auch irgendwie Geld verdienen, wenn du arbeitest, aber es gibt trotzdem halt diese Leute, die mit Leidenschaft dabei sind. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ich hoffe, dass viele Leute, die dieses Buch lesen, auf diesen Trichter durch das Lesen des Buches kommen und vielleicht mit einer anderen Perspektive solche Gesamtwerke einfach mal sehen. Das ist eben nicht nur so hingerotzte, von einem Publisher-Roboter ausgespucktes, auf den Markt angepasstes Ding ist, sondern dass da halt Menschen dahinter stehen. Was natürlich jetzt kein Aufruf dazu sein muss, dass man alles kritiklos abnicken soll, aber vielleicht aktuelles Beispiel, alle haten auf Star Wars Battlefront rum. Ich denke mir die ganze Zeit, diese armen Leute, da hocken halt irgendwie Hunderte, die halt die größten Star Wars Fans überhaupt sind und bauen halt mit dem uneingeschränkten Zugang zu den LucasArts Archiven das beste aussehendste Star Wars Spiel mit dem höchsten Detailgrad aller Zeiten und dann verhaut man es ihnen auf der Zielgerade halt mit irgendeiner blöden Lootbox-Business-Entscheidung. Und das ist alles, was dann am Ende davon übrig bleibt. Und die armen Leute, die da so viel Arbeit und Zeit reingesteckt haben und bestimmt deren Beziehungen auch kaputt gegangen sind dafür, davon bleibt da nichts mehr übrig.
Also deine Hoffnung, dass das vielleicht mehr Leute beeinflusst, wenn sie das Buch lesen, auch mal wieder so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel zu nehmen, die halte ich in allen Ehren. Ich hoffe auch, dass es so ist. Ich glaube aber tatsächlich leider nicht dran. Mich hat das so ein bisschen wieder ein bisschen mehr Bescheidenheit und auch mehr Respekt gegenüber den Entwicklern gelehrt. Ich finde, der Micha, also unser Podcast Micha, der hat da irgendwie vor etlichen Folgen mal einen sehr interessanten Satz gesagt und der kam mir auch bei dem Buch wieder in Erinnerung, dieses: Niemand macht mit Absicht schlechte Spiele. Mhm. Es ist immer eine Frage des Zeitbudgets und des Geldbudgets. Also entweder geht die Zeit aus oder das Budget geht aus. Das sind die zwei Probleme. Und es setzt sich niemand hin und sagt sich, boah, ich mache jetzt mal ein richtiges Scheißspiel, um die Leute da draußen zu ärgern, damit die sich dann ärgern, dass sie das Geld dafür ausgegeben haben. Sondern es ist halt, der Publisher sagt, ey, das muss jetzt fertig werden. Und ich weiß, dass vielleicht das Feature noch nicht funktioniert, aber ist egal, muss in den Laden. Oder wir haben kein Geld mehr, wir müssen es jetzt so rausbringen. Und deswegen, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Und ich finde, das macht auch dieses Buch halt wieder, wie du sagst, da sind immer noch Menschen dahinter. Und das heißt jetzt nicht, sowohl als Konsument als auch als Spielekritiker, dass man alles bedingungslos abfeiern sollte. Das Beispiel, was du gebracht hast mit Star Wars Battlefront, niemand zwingt dich, das zu kaufen. Wenn du sagst, ich bin mit der Qualität des Spiels, mit den und den irgendwie Entscheidungen, Stichwort Lootboxen, Stichwort Ingame Advertising oder Ingame Payment, ist es ja eher, nicht zufrieden, dann kauf's nicht, Ende aus. Du darfst auch jederzeit deine Kritik darüber äußern und kannst halt sagen, ich kaufe dieses Spiel nicht, weil folgendes Feature gefällt mir nicht, dies hätte man besser machen können. Das ist alles absolut valide Kritik. Aber man muss halt dann trotzdem überlegen, diese ganzen massiven Shitstorms, die sich dann da einfach über selbst teilweise Indie-Entwicklern ausschütten. Also das ist ja nicht mal irgendwie ein AAA-Problem, dass das halt die großen Publisher abbekommen, sondern es ist ja wirklich, dann trifft ja auch den Ein-Mann-Entwickler. Und da halt einfach mal zu überlegen, valide, inhaltliche, sachliche Kritik, sagt kein Mensch was dagegen. Da sagen ja die meisten Entwickler sogar, dass sie da irgendwie total froh sind. Auch der Typ von Stardew Valley sagt ja, dass das ihn dann teilweise total wieder neu motiviert hat, als er dann im Forum gelesen hat, wie Leute darauf reagiert haben. Und wenn er gesagt hat, ey, es wäre doch total geil, wenn man irgendwie heiraten könnte oder so. Und das oder hier, das Feature funktioniert halt überhaupt nicht, kann man das nicht so besser machen? Und er dann so, ja klar, stimmt, coole Idee, super, Kritik kommt super an und ich mache jetzt was besser. Und das, glaube ich, nimmt jeder Entwickler an. Aber man muss halt dann trotzdem, also wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich No-Brainer, aber Todesdrohungen und irgendwelche, wir veröffentlichen die Adressen, Privatadressen von irgendwelchen Entwicklern, damit möglichst jemand denen vor die Tür scheißt, und das ist wahrscheinlich noch das Harmloseste, was da passiert. Es geht halt einfach viel zu weit. Und ich finde, das Buch zeigt dir halt auch wieder, wie schwer das ist, so ein Spiel fertigzustellen, was das für ein Kraftakt ist. Und da dann halt einfach, dann bist du völlig überarbeitet, kommst aus dem Crunch raus und siehst die ersten Reaktionen und kriegst dann Todesdrohungen dafür. Und das ist halt einfach, das meinte ich mit so ein bisschen, das hat mich auch wieder in meinem Job, also Job in Anführungsstrichen als Spieletester, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Obwohl ich jetzt natürlich nicht behaupte, um Gottes Willen, dass ich jetzt irgendwie Leuchtmittel oder Todesdrohungen geschickt habe oder Hate-Mails oder so.
Jetzt hatte ich eben schon angesprochen, dass mich dieses Witcher-Kapitel sehr enttäuscht hat, aber wollen wir es nochmal umdrehen? Was wäre denn dein Lieblingskapitel? Kannst du das so sagen oder stach da gar keins besonders heraus?
Also ich fand das mit Star Wars ziemlich interessant, weil es eben das Einzige war, was dann letzten Endes auch gescheitert ist. Deswegen fand ich es interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Obsidian fand ich ziemlich cool, wo sie halt einfach dann zwei vielversprechende Projekte am Start haben und dann sagt Microsoft kurz vor Launch der Xbox One, ja, euer Mega-Rollenspiel, nee, sorry, das war's, brauchen wir jetzt nicht mehr, zieht da halt wirklich den Stecker und dann stehen halt da, weiß ich nicht, wie viel es sind, 120 Leute und dann wird ja auch wirklich durchgerechnet und das, also diese Burnrate, was so ein Studio einfach also Geld kostet, sie sagen, glaube ich, $10,000 pro Monat, pro Kopf. Mitarbeiter.
Genau.
Ja. Also das heißt, das ist Gehalt, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Miete für das Büro, Büroeinrichtungen, Rechner, Lizenzen. Also da ist wirklich dann alles dabei. Aber 10.000 Euro. Und jetzt kann man sich halt an ein paar Fingern abzählen, wenn da irgendwie 50 Leute sitzen, was die am Monat als Entwickler für Geld durchbrennen.
Und das kann man aber auch, um das kurz mal einzuhaken, da kann man sich aber dann auch zu Hause ausrechnen, was eine Verschiebung von einem Spiel um ein halbes Jahr einen Publisher kostet, ne?
Ja.
Also, das ist auch nicht billig.
Nee, aber jetzt hast du halt einen Publisher, wo du halt dann sagst, ja gut, das ist halt noch eine größere Firma, der hat vielleicht irgendwie 5, 6 Spiele gerade im Handel oder hat irgendwie ein erfolgreiches MMO, was noch läuft und Geld reinbringt. Aber so ein Studio, wenn da der Publisher sagt, nee, wir finanzieren das nicht mehr weiter, dann ist es dem Publisher erstmal egal, weil der sagt dann einfach, nö, ab nächste Woche zahlen wir keine Schecks mehr. Und dann stehst du halt da als Studiochef und musst von heute auf morgen im wahrsten Sinne des Wortes überlegen, wie kriege ich morgen Geld ran, damit ich meine Leute noch bezahlen kann. Und deshalb gerade bei Obsidian, wo man immer denkt, so, ey Mensch, super, South Park, toll gemacht. Und dann kam wirklich bei denen alles zusammen. THQ ist pleite gegangen, das heißt, ihr erstes South Park-Spiel war nicht klar, was passiert damit. Microsoft hat ihr Giganto-Rollenspiel gekillt und dann standen sie halt da. Und was haben sie gemacht? Sie haben Pillars of Eternity oder Project Eternity, wie es, glaube ich, damals noch hieß, auf Kickstarter gebracht und alle dann im Studio, oder nicht alle, also manche waren da dafür, andere haben gesagt, ach, dieses Kickstarter-Ding, ich weiß nicht, also ob das wirklich funktioniert und so. Und es ist zum Glück gut ausgegangen, es war eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte überhaupt und es ist ja auch dann bekanntermaßen, wir haben jetzt immer den Vorteil, quasi das Wissen der Zeit, dass es dann auch gut ausgegangen ist und Pillars of Eternity eins der besten Retro-Rollenspiele der letzten Jahre war. Und wie gesagt, das fand ich auch mit dem Obsidian, weil die einfach so, das Schicksal hat denen so übel mitgespielt und dass sie es dann trotzdem noch irgendwie geschafft haben, sich da aus eigener Kraft rauszuziehen, das fand ich auch ein sehr interessantes Kapitel.
Also mein Lieblingskapitel, das Destiny-Kapitel, weswegen ich das Buch eigentlich gekauft habe, hat mich sehr positiv überrascht, fand ich richtig gut. Aber tatsächlich das Interessanteste ist für mich das Halo Wars, weil es das erste Mal Licht in die Vorgänge innerhalb von Microsoft wirft und dieses Spiel ist aus einer Situation heraus entstanden, wo man eigentlich nicht damit rechnen könnte, dass da irgendwie ein funktionierendes Projekt bei rauskommt, nämlich so Stutenbissigkeit, wie sagt man, so Ränke-Spiele innerhalb von Microsoft, also die Studios haben es sich untereinander nicht gegönnt. Erstmal der Lead-Designer bzw. Projektleiter hatte überhaupt keinen Bock auf die Marke an sich. Und es ist mehr oder weniger aus so einer Erpressungs- und wenn ihr das nicht macht, dann machen wir euer Studio dicht Situation heraus entstanden. Und aber dann zu lesen, wie sich dann das alles gedreht hat, wie es plötzlich dann doch Ideen gab, wie es plötzlich Feuer für dieses ganze Projekt gab und dann aber die trotzdem irgendwann gemerkt haben, das wird unser letztes großes, unser Last Hurrah. Wenn wir jetzt hier Scheiße abliefern, dann gehen wir in die Geschichte ein als die Has-Beens von Ensemble Studios und lass mal lieber Vollgas geben. Und das war emotional auch das beste Kapitel. Es war die beste so Achterbahnfahrt. Finde ich mega interessant. Hätte ich nie gedacht, dass hinter so einem Spiel, was mich jetzt gar nicht so interessiert hätte, ich habe das damals nur gespielt, weil ich die Zwischensequenzen hübsch fand, dass da so eine interessante Geschichte dahinter steht.
Also da ist auch tatsächlich dann interessant, dass dann irgendwie Bungie auch irgendwie so mäßig erfreut war, dass Microsoft in einem anderen Studio auch ein Halo-Spiel in Auftrag gegeben hat. Oder beziehungsweise die hatten ja ein RTS, also ein Strategiespiel. Und dann hat Microsoft gesagt, ja, okay, ja, klatscht da mal Halo drauf, weil dann können wir es vielleicht verkaufen, aber sonst nicht. Und das heißt, das war ja dann diese Erpressung so ein bisschen, wie du es genannt hast, dass es dann irgendwie darauf hinauslief, dass sie das halt mit Halo-Skin machen mussten und mit Halo-Lizenz, weil sonst hätte Microsoft gesagt, nee, dann machen wir nichts weiter mit euch. Also ich fand tatsächlich, weil ich jetzt gerade das Inhaltsverzeichnis hier nochmal vor mir liegen habe, mir deswegen alles auch nochmal so in Erinnerung rufen kann, ich fand irgendwie Diablo 3 war tatsächlich auch ganz interessant, weil da geht es um dieses ganze, wie sie das Auktionshaus gekillt haben, wie sie das ganze Loot-System, dieses Loot 2.0-System irgendwie reingebracht haben, um so im Prinzip Diablo, wo du auch denkst, Diablo ist doch ein Selbstläufer, also das ist doch total einfach, da ein gutes Spiel zu machen, weil du musst ja nur Diablo 2 mit etwas besserer Grafik machen und alle feiern es ab und was die da auch für Probleme hatten und dann auch das mit der Konsolenversion und sowas, wie sie dann irgendwie diese Konsolenversion, die dann mit Wissen, das Konsolenteam hat dann wieder Wissen an die PC-Leute weitergegeben und schlussendlich dann auch ist der Lead-Designer dann irgendwie für die PC-Version mitverantwortlich geworden, hat da den Turnaround quasi geschafft, dass Diablo 3 dann halt doch noch als gutes Spiel jetzt in Erinnerung geblieben ist. Shovel Knight, auch eine coole Geschichte mit einem kleinen Indie-Team, die dann irgendwie gesagt haben, hey, wir wollen auf jeden Fall ein Spiel machen, was eine ikonische Figur erschafft, die dann irgendwie so bekannt ist wie Mario, was natürlich ein gigantisches Ziel ist, aber dann auch mit dem, dass sie es wirklich geschafft haben, dann ein Amiibo zu bekommen, weil sie Nintendo einfach so lange auf die Nerven gegangen sind und gesagt haben, hey, wir wollen auch ein Amiibo, damit wir auch eine Statue unseres Shovel Knights dann irgendwo uns auf die Schreibtische stellen können. Und dass das dann geklappt hat, ist natürlich auch geil. Das war die erste quasi Nicht-Nintendo-Figur, die auch als Amiibo dann verewigt wurde. So, das fand ich auch eine schöne Geschichte. Und sonst Dragon Age Inquisition war auch interessant, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die Dragon Age-Lizenz ist halt nicht so meine. Deswegen glaube ich, für Leute, die Dragon Age cool finden, ist es ein geiles Kapitel, weil es auch eine spannende Geschichte ist, wie das alles nach Dragon Age 2, wo dann schon hieß, ja, also das haben sie quasi erst ein Superspiel gemacht und dann mit dem zweiten Teil sofort die ganze Marke gegen die Wand gefahren, wie sie da auch den Turnaround mehr oder weniger geschafft haben. Also
das hatte ich ja vor allem gelesen aus diebischem Interesse daran, was bei Mass Effect so schief gegangen ist und dass sich ja auch einige Dinge dann wieder wiederholt haben. Überhaupt, also so gern ich das gelesen habe, ich würde total gerne auch einen zweiten Teil hiervon lesen, also nochmal halt einfach spannende Entwicklungsgeschichten. Auch wenn es natürlich ja ein bisschen zynisch ist, sich zu wünschen, hoffentlich gab es irgendwo anders auch jede Menge Neid, Missgunst und schwere Überstunden und er schreibt Geschichten drüber. Aber also gerne wieder sowas. Habe ich komplett verschlungen.
Ja, ich auch, weil eben tatsächlich, wie gesagt, es ist in Vorwort 10 Kapitel und dann nochmal ein Epilog eingeteilt. Und dadurch liest sich im Grunde, es ist so ein bisschen wie eine Serie, also weil die Kapitel funktionieren unabhängig voneinander. Man muss die jetzt nicht in der Reihenfolge lesen, macht man natürlich bei einem Buch logischerweise meistens. Aber jede Geschichte ist für sich genommen ein kleiner Thriller, so ungefähr. Und du kannst dann den lesen und dann erstmal das Buch auch weglegen, weil du dann tatsächlich einfach diese einzelne für sich genommen funktionierende Geschichte mit einem Kapitel dann auch abgeschlossen hast. Also ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis, es ist halt bisher nur auf Englisch erhältlich, also das heißt, wer das Englische nicht mächtig ist, der fällt da halt leider raus. Es gibt es aber für 12 bis 14 Euro, habe ich jetzt nochmal gesehen, bei den gängigen Buchversandhändlern. Also das heißt, man kriegt es schon in Deutschland, kann sich problemlos bestellen, aber man muss eben dann leider zur englischen Version greifen, weil aktuell wohl noch nicht abzusehen ist, ob überhaupt eine Übersetzung erscheinen wird.
Als Hörbuch weiß man da auch noch nichts davon, ob es das da schon gibt, oder? Hatte ich jetzt gar nicht geguckt.
Das weiß ich nicht, aber ich habe zumindest auch noch nichts gehört, also dass es als Hörbuch erscheinen. Das ist jetzt ein Witz, der für die Podcaster überhaupt nicht funktioniert. Die denken, der muss mir jetzt dann irgendwie dazu erklären, wie bei so Gebärdensprachen oder schwerhörigen Sachen, bei so Serien, wenn da immer kommentiert, was passiert. Weil ich, als ich gehört habe, hast du natürlich auf die Kopfhörer gezeigt, weil natürlich bei Hörbuch, ich habe bisher noch nichts gehört.
Und jetzt brechen in Podcast Deutschland die Schenkel. Ja.
Aber es wäre doch cool, so Nolan North oder so könnte das dann sprechen. Das wäre doch was. Dann schließt sich der Kreis zu Videogames.
Der hat wahrscheinlich eh bei all diesen Spielen auch mitgearbeitet. Ja, das soll es, glaube ich, soweit gewesen sein. Unsere kleine Buchbesprechung von Blood, Sweat and Pixels. Also ich kann es nur nochmal jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Interesse an Spieleentwicklung hat. Vielen Dank, Daniel, dass das geklappt hat. Ich habe dich ja auch ganz schön lange warten lassen. Daniel war der Erste, der gefragt hat, und ich habe ihn dann immer wieder vertrösten müssen. Jetzt haben wir das endlich mal hingekriegt. Hoffentlich in Zukunft auch mal mehr Crossovers hier und so, ne?
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man für GameTube noch groß Werbung machen muss. Aber unsere Hörer kennen das sicherlich, weil ja alle von euch schon mal bei uns zu Gast waren und auch regelmäßig noch sein werden in Zukunft, hoffe ich. Aber auf YouTube immer mal bei GameTube.de reinschauen. Gibt es immer coole Videos und immer donnerstags so ein Talkformat auch.
Wir haben jetzt aktuell auf jeden Fall donnerstags immer unseren Wochenrückblick und beziehungsweise Quatsch, wir haben am Freitag unseren Wochenrückblick so rum. Und wir haben halt sonst auch immer mal wieder so aus der Reihe Talkformate. Und natürlich, wenn ihr an Gesprächen über Spiele in Podcastform interessiert seid, dann hört auch gerne bei den lieben Freunden von Insert Moin rein. Und bewertet sie auf iTunes und anderen Podcast-Portalen sehr hervorragend.
Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, was Podcast-Werbung angeht, ja.
Liken, Falken, Abo, Favo, abonnieren, favorisieren, genau, so geht das. Okay. Gut, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.